Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir kommen zur dritten Folge über das Leben von Josef. Und zwar haben wir die beiden letzten Male, Kapitel 37 in 1. Mose, ab Vers 1 und schließlich bis Vers 35 betrachtet. Und dabei haben wir gesehen, dass es im Leben Josefs allein in diesen Versen, wie man sieht auf dem Skript, das ich ausgeteilt habe, wenigstens 33 Parallelen auf den Messias Jesus hin. Für die, die über den Livestream zugeschaltet sind, die können da unten bei der Videobeschreibung über den Link das Skript runterladen. Und hier auf dem Skript sind jetzt alle Parallelen, also auch die von Teil 1 und Teil 2 zusammengefasst. Und wir sind dabei bei Teil 1, allein in den Versen 1. Mose 37, 2 bis 11. Da sind wir auf 17 Parallelen gekommen. Und ich will ganz bewusst keinen Anspruch erheben, bei dieser Zusammenstellung vollständig zu sein. Das muss man nicht. Weil es gibt dann manchmal Punkte, die könnte man so und so zählen oder ein bisschen anders. Vielleicht wird man noch sehen, womit das alles zusammenhängt. Aber es geht einfach darum, dass man grundsätzlich diese Parallelen sehen kann. Und nun, bevor wir den Text lesen in 1. Mose, was heute drankommt, möchte ich kurz durchgehen, zusammenfassen für letztes Mal. Also Punkt 18 auf dem Blatt. Der Vater, Jakob, sendet den Sohn, Josef. Und also das, was da in 1. Mose 37 beschrieben wird, eigentlich ab Vers 12, 13, 14, das findet die Parallele im Neuen Testament, 1. Johannes 4, Vers 9. Der Vater hat den Sohn in die Welt gesandt als Retter. Dann Punkt 19. Der Sohn war bereit zu gehen. Wir haben gesehen, in Vers 14 sagt Josef, hier bin ich, als der Vater ihn ruft. Und dann gibt er ihm den Auftrag in Vers 14 und Josef ist bereit zu gehen. Also, genau gleich wie im Neuen Testament in Philipper 2, Vers 5 beschrieben wird, der Herr Jesus, er war Gott von Ewigkeit her, dem Vater in seiner Gottheit gleich, aber er hat sich selber erniedrigt, ist Knecht geworden und Mensch geworden. Also er hat diese Stellung des Gehorsams eingenommen, wie wir sie hier sehen bei Josef. Der Sohn war bereit zu gehen. Punkt 20. Der Auftrag, den Josef bekam, er soll nach dem Wohlergehen der Hirten, seiner Brüder, sehen und nach dem Wohlergehen der Herde. Und im Neuen Testament haben wir gesehen, der Herr Jesus kam in diese Welt. Ich habe verschiedene Stellen aus den Evangelien hinzugefügt. Man könnte noch viele mehr. Es geht einfach darum, dass man etwas in der Hand hat. Der Herr Jesus hat sich mit den Führern des Volkes Gottes beschäftigt. Mit den Hirten, damals über Israel, aber auch mit dem Volk im Allgemeinen, also mit der Herde. Und hat nach ihnen gesehen, für ihr Wohl. Punkt 21. Josef im Tal Hebron, was Gemeinschaft bedeutet, war beim Vater und ging dann aus zu seinen Brüdern. Und so zeigt das Neue Testament, der Jesus war in der Gemeinschaft mit dem Vater von Ewigkeit her und kam in diese Welt. Wie Johannes 16, 28 sagt, ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Und weiter, Punkt 22, Josef suchte seine Brüder. Er ging nach Sichem und suchte sie überall. Und der Jesus sagt im Neuen Testament, dass er gekommen ist, das Verlorene zu suchen. Lukas 19, Vers 10. dann Punkt 23. Als er schließlich kam, nach Dothan, wo die Brüder waren und ihre Herde, da beschlossen seine Brüder, ihn umzubringen. Und wir haben letztes Mal gesehen, Markus 3, Vers 6, da beschließen Führer des Volkes Israel zum ersten Mal einen Mordanschlag gegen den Herrn Jesus. Das war nach einem Jahr öffentlichem Dienst. Und das hat sich dann repetiert fortgesetzt. Weiter haben wir gesehen, die Brüder haben den Propheten Josef verspottet. Die haben ihn also geschnappt und haben gesagt, eben als sie ihn da sahen, was wird nun werden aus seinen Träumen? Er hatte geträumt, dass er einmal herrschen wird über seine Brüder. Und jetzt werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Da haben sie ihn als Propheten verspottet. Und wir haben gesehen, im Neuen Testament geschieht das Gleiche. In Lukas 22, 64, man hat dem Herrn Jesus die Augen verhüllt und ihn geschlagen. Und darauf gesagt, Weissage, also als Prophet enthülle das Verborgene. Wer war es, der dich schlug? Und da haben sie ihn, den Propheten, nach 5. Mose 18, Vers 15, verspottet. Aber dann haben wir gesehen, Ruben setzte sich ein, um Josef zu retten. Und so gab es eben auch Führer, die haben sich eingesetzt, um den Herrn Jesus zu retten. Das war zum Beispiel Nikodemus, einer der obersten, einer vom höchsten Gerichtshof, dem Sanhedrin, Johannes 7, 45 bis 52. Punkt 26, die Brüder zogen Josef das besondere Kleid aus. Das war die erste Demütigung. Als er angekommen war, haben sie ihn sofort eben angegangen und dieses kostbare Kleid, das ausdrückte, dass er der Erstgeborene war, das haben sie ihm gleich ausgezogen. Und in Johannes 19, Vers 23 lesen wir, wie die Feinde dem Herrn Jesus dieses besondere Kleid, das ohne Naht von oben bis unten durchweg gewebt war, ausgezogen haben. Josef kam in die Grube, diese ausgetrocknete Wassergrube, und das heißt auf Hebräisch Bor. Und im Psalm 88, Vers 7, da spricht der Herr Jesus, der Messias, am Kreuz über seine Leiden am Kreuz und dann schließlich über sein Grab und nennt das, ich bin in die tiefste Grube gekommen, Bor, das gleiche Wort. Punkt 28, die Brüder genossen nach der Verwerfung ihres Bruders das Essen. Und die führenden Priester, das sehen wir aus Johannes 19, 23, die waren bereit, nach dem Prozess vor Pilatus das besondere Friedensopfer in der Passawoche zu essen, das man auch Pessach, auch Passa nannte. Das war nicht das Passalamm vom Vorabend, sondern ein spezielles Opfer für die führenden Priester, dass sie das essen durften. Punkt 29, Juda wollte Josef für Silberlinge, für 20 Silberlinge verkaufen. Und Judas, das ist einfach die griechische Aussprache von Juda, der gleiche Name. Also in Israel hat man damals Judas genannt, Jehuda, genauso wie sein Bruder Juda. Und Judas wollte den Herrn Jesus für Silberlinge verkaufen. Übrigens 30 Silberlinge im Neuen Testament, 20 zur Zeit von Josef. Und das hängt unter anderem, wir haben einen anderen Grund letztes Mal besprochen, wiederhole ich nicht mehr, aber ein Grund war Inflation. Ich weiß, sie verkauften den Sklaven für 20 Silberlinge. Und der Jesus sollte quasi den Preis eines Sklaven, und zwar nach dem Gesetz eines toten Sklaven, Haftpflicht war 30 Silberlinge bei einem Unfall, und für 30 Silberlinge, aber die Entsprechung ist erklärbar durch die Inflation, Wertverminderung. 30 Ruben war verzweifelt bei der leeren Grube, weil Josef nicht mehr da war. Er hat das nicht mitbekommen, dass Josef in der Zwischenzeit aus der Grube geholt worden war, ging zurück und war völlig am Ende. Und im Neuen Testament haben wir eine schöne Parallele. Maria Magdalena war beim leeren Grab des Herrn Jesus völlig verzweifelt, weil sein Leib nicht mehr im Grab war. 31. Das angebliche Blut Josefs wurde zu Vater Jakob gebracht. Und Hebräer 9, Verse 12 und 24 machen deutlich, dass der Herr Jesus mit seinem eigenen Blut in den Himmel eingegangen ist, um vor Gott, dem Vater, im Allerheiligsten, bei der Bundeslade, der himmlischen Bundeslade, mit seinem Blut für uns zu erscheinen. Jakob zerriss wegen Josefs angeblichem Tod seine Kleider, im tiefsten Schmerz. Und der Vater, der himmlische Vater, zerriss den Scheidevorhang in dem Moment, wo der Herr Jesus am Kreuz starb. Und schließlich, Vater Jakob litt unsäglich wegen Josefs Leiden. Und so war es auch, der Vater, der himmlische Vater, litt wegen der Leiden seines Sohnes. In Römer 8, 32 heißt es, er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und diese Worte, die Paulus da braucht, sind gewählt nach 1. Mose 22, 12. Und zwar sieht man das in der griechischen Übersetzung der Septuaginta, die ja oft im Neuen Testament zitiert wird. Dort heißt es in 1. Mose 22, 12, da spricht Gott, der Engel des Herrn, der Sohn Gottes, zu Abraham und sagt, er soll seinen Sohn verschonen und sagt, dass er gesehen hat, dass er bereit war, seinen Sohn nicht zu verschonen. Der hebräische Ausdruck heißt eben nicht vorenthalten oder nicht verschonen. Bedeutet beides. Und die Septuaginta hat nicht verschonen. Und das ist genau der Ausdruck in Römer 8 von Gott dem Vater. Er, der durch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Und diese Parallele mit 1. Mose 22, das war ja, man kann sich das nicht vorstellen. Das war wirklich wohl die größte Katastrophe im Leben von Abraham. 25 Jahre hatte er auf ein Kind gewartet. Es war so ein tiefer Wunsch. Und es wurde ihm durch all die Jahre verwehrt. Und schließlich wurde Isaak geboren. Und dann kommt dieser Befehl, bring ihn mir als Opfer dar. Abraham war am Boden zerstört. Und das sollte aber ausdrücken und uns zeigen, was das für Gott, den Vater, war, seinen Sohn einfach herzugeben für uns. Ja, das wären diese Punkte. Und jetzt fahren wir weiter in 1. Mose 37, Vers 36. Und ich werde dann nächstes Mal wieder im Rückblick die Punkte, die Parallelen auf den Messias hin so zusammenstellen. Aber wir wollen ja nicht nur sehen die Parallelen auf den Messias hin, das ist etwas Wunderbares, das so zu machen im Leben von Josef. Aber das ist nicht das Einzige. Die Josefsgeschichte ist aus verschiedenen Gründen für uns aufgeschrieben worden. Aber es ist eine besondere Geschichte. Auch um uns ganz viel zu lernen über Hingabe und Treue Gott gegenüber. Und man muss sich mal überlegen, die Josefsgeschichte, 1. Mose 37 bis zum Schluss, Kapitel 50, ist länger als die Geschichte Abrahams, des Stammvaters Israels. Es wird beschrieben von 1. Mose 11 am Schluss und dann bis Kapitel 25. Also Josefs Geschichte ist länger. Und das hängt damit zusammen, weil er so ein wunderbares Bild, ein Schattenbild, eben man sieht so umrissartig, sieht man Parallelen, müssen auch nicht unbedingt genau gleich sein, aber es sind eben Schattenbilder auf Christus, auf den Messias hin. Und weil dieser Mann so treu war. Ich frage mich, wenn man das vergleicht mit David. David war auch in so vielen Hinsichten eine solche Vorausabbildung auf den Erlöser hin. Und dann gibt es aber so viele Seiten in seiner Geschichte, die sind einfach schrecklich, dunkel. Und da war überhaupt kein Hinweis auf den Herrn Jesus, im Gegenteil. Und das ist eben bei Josef so anders. Und warum war das so, bei David so, bei Josef so? Das war Josefs Entscheidung. Und wir können nie sagen, ja, das sind unsere Gene und unsere Eltern sind schuld und so weiter. Nein, wir müssen uns ja jeden Tag entscheiden für die Nachfolge hinter dem Herrn her. Ja, und so ist eben Josef einfach ein ermutigendes Beispiel, um uns eben anzuspornen, auch so den Weg zu gehen. Und das trotz all dieser Katastrophen in seinem Leben. Ich möchte das gleich auch noch ein bisschen behandeln, aber jetzt lesen wir zuerst ab Vers 36. Kapitel 37, Verse 36 bis Vers 36 und dann Kapitel 39, 1 bis 2, bitte.
Und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einem Hofbeamten des Pharaos, den Obersten der Leibwache.
Jawohl, dann kommt Kapitel 38. Aber das ist ein Einschub in Josefs Geschichte. Da geht es um den schrecklichen Weg von Jehuda, eben von Juda. Der wird hier beschrieben. Wirklich so etwas Schreckliches, so etwas Furchtbares, diese Geschichte. Man kann sagen, das ist der dunkle Hintergrund, auf dem dann Josef wie ein Edelstein umso brillanter leuchtet. Ja, dann lassen wir das weg, weil wir ja die Josefs Geschichte anschauen und gehen gleich zu Kapitel 39 und da liest doch vor die ersten zwei Verse mal.
Und Josef wurde nach Ägypten hinabgeführt. Und Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Oberste der Leibwache, ein ägyptischer Mann, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dort hinabgeführt hatten. Und der Mann war mit Josef.
Der Herr.
Und der Herr war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er war im Haus seines Herrn des Ägypters.
Danke. Bis dahin. Wir haben also gesehen, Josef kam in diese schreckliche Grube in Dothan. Dothan heißt ja, auf Deutsch haben wir letztes Mal übersetzt. Schon alles wieder vergessen. Dothan. Abkürzung von Dothain. Da habe ich den Dual erklärt. Ain. Wie? Zwei Wasserbrunnen. Ja, weil die sind in Dothan sehr nahe beieinander. Und da gibt es noch weiter weg einen dritten Wasserbrunnen. Aber wir haben gesehen, ein Wasserbrunnen war eben trocken und da wurde Josef hinuntergeworfen. Und das Ziel war, ihn so sterben zu lassen. Darum ist das ein Bild der Leiden des Herrn und seines Todes. Nur, Ruben hat ja die Idee, wir erschlagen ihn nicht, sondern wir werfen ihn da in den Wasserbrunnen runter. Und da hat er sich quasi auf die Seite seiner Brüder gestellt, die ihn umbringen wollen. Aber seine Absicht war, bei guter Gelegenheit dann Josef rauszuholen und ihn zu befreien. Aber er hatte nicht den Mut, hinzustehen und zu sagen, nein, das geht gar nicht. Ja, machen wir. Töten wir ihn so. Und dann hole ich ihn noch vorher. Aber es ist ein Bild eben von dem Tod des Herrn Jesus. Und dann haben wir aber gesehen, er wurde heraufgeholt aus der Grube. Und das war natürlich für Josef etwas Gewaltiges. Der hatte gedacht, jetzt ist mein Ende gekommen. Der sah wirklich als 17-Jähriger das Ende seines Lebens vor sich. Jetzt ist fertig. Und hat sich ganz bestimmt gefragt, das wird nicht gesagt, und meine Träume? Einmal werde ich über meine Brüder, die ganze Familie herrschen. Jetzt ist es aus. Ich meine, das hätte sein Glaubensleben zerbrechen können. Und nicht wahr, wir lesen die Josefs Geschichte immer vom Ende her, weil wir schon wissen, was am Schluss geschieht. Er wird sogar Herrscher über Ägyptenland und später auch über seine Brüder und rettet die ganze Familie. Aber wir müssen das aus der Perspektive eines 17-Jährigen, der Josef hieß, der solche Träume hatte, prophetische Träume, und jetzt war er da in der Grube, jetzt ist er aus. Und das für einen Moment. Er wurde raufgeholt, ich überlebe. Und so ist es eben ein Hinweis auf die Auferstehung des Herrn Jesus. Das haben wir letztes Mal noch nicht angeschaut. Und dann haben wir aber eben Parallelen gesehen, genau zu dem Zeitpunkt kam eine Karawane mit vielen Kamelen, Handelsleuten. Man könnte sagen, heute würde man sagen, arabische Handelsleute, es waren Ismailiter. Und Ismail war ja der Stammvater der arabischen Stämme, die im Norden des heutigen Saudi-Arabien gesiedelt haben. Und so kamen solche Ismailiter und denen wurde er eben verkauft für 20 Silberlinge. Und da sehen wir natürlich einen Hinweis, wie der Herr Jesus selber auch an die Heiden, die Römer, überliefert wurde. Von seinen eigenen Brüdern. Ja, die Volksgenossen Israels werden ja Brüder genannt im Neuen Testament. In der Apostelgeschichte wiederholt wird das Volk angesprochen mit Brüder. Also haben wir auch da solche schattenhafte Umrisse und Parallelen. Aber jetzt eben, wenn wir mal das alles aus der Sicht von Josef anschauen. Wir haben gesehen, in 37,2 ist also nochmal so ein Rückblick. Er wuchs auf und war bei den Söhnen von Bilha und von der Silpa besonders. Das heißt also bei Dan, Naphtali, Gad und Aser. Und das waren üble Kerle. Und er hat sich nicht von denen beeinflussen lassen, obwohl das seine großen Brüder waren. Und haben wir gesehen, wie er da wirklich sich ganz klar distanziert hat von ihrem üblen Reden. Und da sieht man irgendwie, woher kommt das? Das ist dieser Josef. Unter so schlechten Umständen, also ein Kind, das so schlechte Vorbilder hat bei seinen Brüdern, dass der trotzdem den richtigen Weg geht. Das war eine Entscheidung im Herzen. Und dann haben wir gesehen, dass er prophetische Träume hatte. Sie waren am Gabenbinden und die Gaben seiner Brüder verneigen sich vor seiner Gabe. Ein Hinweis, dass einmal seine Brüder ihn als Herrscher eben anerkennen werden, sich ihm unterwerfen werden. Und dann auch noch dieser zweite Traum, Sonne, Mond und 11 Sterne beugten sich vor Josef nieder. Und man hat sofort verstanden, was das bedeutet. Auch Vater Jakob war so ziemlich entsetzt. Was? Mein Sohn, also das geht nicht. Ich sage es jetzt mit meinen Worten. Also du willst doch nicht sagen, dass dein Vater und deine Mutter und deine Brüder werden sich vor dir verbeugen. Aber wir haben gesehen, irgendwie hat er gemerkt, da ist mehr drin. Und hat das in seinem Herzen verwahrt. Aber jetzt muss man sich vorstellen, der hat einen solchen prophetischen Traum und hat ihn seinen Brüdern erzählt, die ihn so hassten. Wir haben gelesen, die konnten ihm nicht mal am Morgen Shalom sagen. Und dann erzählt er ihnen den Traum trotzdem. Weil er wusste, ich musste das vom Herrn als Botschaft weitergeben. Die haben ihn noch mehr gehasst. Aber sieht man, wie einsam er war in einer Großfamilie. Das gibt's. Die sind alle auf einem anderen Weg. Aber er hat sich dadurch nicht entmutigen lassen. Also diesen zweiten Traum hat er mit Sonne, Mond und 11 Sternen, hat er das wieder seinen Brüdern erzählt. Und die haben ihn gehasst. Und er hat noch erlebt, sein Vater, der ihn wirklich liebte, das war also noch, kann man sagen, sein Rückengrat, menschlich. Der sagt, aber das geht gar nicht. Es war noch einsamer. In der großen Familie. Nicht mal der Vater steht zu ihm. Und dann haben wir gesehen, schließlich, Vater Jakob sagt, Josef, schau nach dem Wohl deiner Brüder und der Herde. Ich meine, was hätten wir in seiner Situation innerlich empfunden? Also, Vater, das geht leider nicht. Die sagen mir nicht mal Shalom am Morgen. Und jetzt soll ich zu denen gehen. Die werden mich ja vielleicht noch umlegen. Nein, er ist bereit, er geht. Unglaublich. Welche Überzeugungen der hatte, das mache ich. Und dann kommt er dort an und das Erste, was sie machen, das Kleid ist weg. Ausgezogen und dann werfen sie ihn in die Grube. Er sagt sich, wahrscheinlich hätte ich doch auf all die Warnlichter hören müssen. Alle Brüder haben es anders gesehen. Und auch sein Vater hat es anders gesehen. Und ich habe die Überzeugung, das ist mein Weg. Jetzt bin ich in der Grube. Aber der Glaube ist nicht zusammengebrochen. Aber schließlich kam er aus der Grube raus, wurde verkauft. Aber was kann er sich da überlegt haben, als er da mit der Karawane runterging, aus dem Land Kanaan, durch die Sinai-Wüste? Sehr gefährliche Wüste, wenn man nicht eben mit Spezialisten unterwegs war, wie diese Leute, die den Weg kannten, und dann nach Ägypten. Und dort wird er verkauft. Potiphar, das heißt, der dem Gott, dem Sonnengott Ra, geweihte. So. Und jetzt, was ist mit meinen Träumen? Hätte ich vielleicht doch ein bisschen demütiger sein müssen? Zu denken, es ist eben richtig so. Niemand in der Familie versteht ihn. Und er geht seinen Weg. Und jetzt werden wir dann sehen, in Kapitel 39, da ist er in dem Haus als Sklave von Potiphar und es gelingt ihm alles. Und dieser Herr ist ihm gegenüber ein guter Herr. Und er lässt ihn aufsteigen, 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 bis er schließlich der Mächtigste ist im Haus als Sklave, gerade nach dem Herrn. Alles kann er bestimmen, also nicht gerade was Potiphar aß, das wird deutlich gesagt. Also da hat er schon noch selber geschaut, was er da isst auf dem Tisch. Aber, und natürlich seine Frau, die hat er auch nicht. Ja, hoffentlich auch nicht. Aber es war so, es wird, wie wir dann sehen werden, gesagt, der Herr war mit ihm, hat ihm alles gelingen lassen. Was für ein Wechselbad. Ich meine, er ist treu dem Herrn gegenüber, in der Familie, macht bei den bösen Reden nicht mit und so weiter. Und dann schließlich kommt er da in die Wassergrube. Ist das jetzt der Erfolg, wenn man ein treues Leben geht? Aber schließlich geht es plötzlich wieder hoch. Er kommt aus der Grube heraus. Sein Leben wird gerettet. Der Herr ist mit mir. Und dann geht es nach Ägypten hinunter. Und wird als Sklave verkauft. Wird alles unten. Aber dann die Erfahrung. Der Herr ist mit mir und ich steige auf. Quasi in dem Haus von diesem hohen Beamten des Pharao. Ja, und dann werden wir aber sehen, eines Tages möchte die Frau von Potiphar ihn verführen und er weigert sich. Und er weigert sich so, dass er als Dank dafür schließlich so schmutzig verleumdet wird von Potiphars Frau, dass Potiphar so einen Zorn bekommt auf Josef, dass er ihn umbringt. Nein, dass er ihn ins Gefängnis steckt. Er hätte ihn natürlich umbringen können, aber er kam ins Gefängnis. Und jetzt muss er sich sagen, jetzt hat mir der Herr wieder so geholfen, so, so, so hoch, oder? Unten, im Knast in Ägypten. Also dieses Wechselbad. Da hätte man sagen können, was ist der Sinn und was ist meinen Träumen? Und dann werden wir sehen, so ein bisschen Vorausschau, er hat im Gefängnis so einen Erfolg, dass der oberste Wächter des Gefängnisses ihn aufsteigen lässt. Er wird der Chef im Gefängnis. Also wieder, der Herr ist mit mir und er hilft mir. Ja, und dann kommen zwei in den Knast, ein Bäcker und ein Mundschenk des Pharao. Die haben Träume. Er als Prophet kann sie deuten. Und deutet, dass der eine wird umkommen und der andere, der Mundschenk, wird frei werden. Und sagt ihm, denk an mich, wenn du dann vor dem Pharao stehst. Das war seine Hoffnung. Nach wenigstens als 2 Jahre im Gefängnis. Das waren nicht ein paar Wochen. Also wenigstens 2 Jahre. Und dann die Hoffnung. Jetzt wird er frei und dann wird er meiner gedenken und dann komme ich raus. Und die Bibel sagt, in Kapitel 40, er vergaß ihn. Und die Knastzeit eben geht weiter und dann eben insgesamt wenigstens 2 Jahre. Und dann hat der Pharao einen Traum. Niemand kann ihn deuten. Und da kommt dem Mundschenk die Idee, ich kenne einen im Knast, der kann Träume deuten. Das ist ein richtiger Prophet. Und so kommt Josef aus dem Gefängnis heraus und wird schließlich Herrscher über Ägyptenland. Gerade nach dem Pharao. Ha, seine Träume gehen in Richtung Erfüllung. Aber es braucht dann noch eine Zeit, bis schließlich seine Brüder kommen nach Ägypten und sich tatsächlich vor ihm verneigen. Und die wussten nicht, dass er Josef, ihr Bruder, war. Aber die verneigen sich vor dem Herrscher, weil sie Korn kaufen wollten. Was muss in dem Mann vorgegangen sein? Meine Träume sind in Erfüllung gegangen. Aber dieses Auf und Ab und trotzdem ist er in seinem sich auf den Herrn stützen, nicht zerbrochen, hat nie aufgehört. Und das ist schon eben etwas, jetzt eben von dem praktischen Nutzen der Josefs Geschichte, was wirklich beeindruckend und mutmachend ist. Und warum war das so bei ihm? Eben bei David haben wir gesehen, diese dunklen Seiten im Leben, weil er sich entschieden hat, dem Herrn nachzufolgen. Es ist so, wir müssen uns eigentlich jeden Tag wieder neu entscheiden. Nicht uns neu bekehren. Richtig bekehren muss man sich einmal. Aber immer wieder entscheiden, Herr Jesus, auch heute möchte ich dir nachfolgen. Ich möchte dich erfreuen und ich möchte in deinen Fußstapfen vorwärts gehen. Das ist eine tägliche Entscheidung. Und das war eben so bei Josef. Ja, jetzt haben wir gesehen, also einerseits die Grube, er kommt in die Grube, wieder raus, ein Bild von Tod und Auferstehung Christi. Und jetzt ist es so, dass eigentlich das mit dem Gefängnis in Ägypten, wo er ins Gefängnis kommt und er wird unter die Gesetzlosen gerechnet, nicht wahr? Ist da im Gefängnis, schließlich mit dem Mundschenk und mit dem Bäcker. Einer kommt aus dem Gefängnis raus und einer eben wird gerichtet, wie der Jesus am Kreuz. Ja, wie sollen wir das jetzt als Schattenbild deuten? Nicht wahr? Kolosser 2 sagt, dass die alttestamentlichen Dinge ein Schatten sind auf Christus. Und ein Schatten ist eben umrissartig. Das ist nicht das Gleiche wie Prophetie. Ich meine, wenn es geht um Prophetie auf den Messias, dann sind das ganz direkte, klare, eindeutige Aussagen auf den Messias hin. Aber die Bilder, das sind so umrissartige Andeutungen. Und es ist eben so, auch das Gefängnis ist ein Bild von dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus. Und Der Jesus wurde auch unter die Gesetzlosen gerechnet. Der eine Mitgekreuzigte ging verloren und der andere wurde errettet. Also können wir sagen, was wir bis jetzt angeschaut haben, ist so ein Panorama, Hinweis auf den Messias und seinen Tod und seine Auferstehung. Seine Verwerfung durch seine eigenen Brüder und die Überlieferung an die Heiden. Und jetzt beginnt quasi das Ganze wie parallel, nochmals von vorne. Josef kommt nach Ägypten, wird nach Ägypten gebracht. Und in Matthäus 2, 14 bis 15 sehen wir, wie Jesus, das Kind Jesus, nach Ägypten gebracht wird. Also Josef geht nach Ägypten, der Messias geht nach Ägypten. Und zwar, Josef ging nach Ägypten und wurde dadurch eigentlich vor dem Tod gerettet. Ich meine, er verendete nicht in der Grube, sondern wurde rausgeholt und dadurch, dass er nach Ägypten kam, überlebte er. Also der 17-Jährige konnte weiterleben. Es geht weiter. Und Josef wurde ein Knecht. In Philipper 2, Vers 5 sehen wir, wie der Herr Jesus sich entschieden hat, dass er sich selber erniedrigt und er wurde Knecht, wurde Mensch und war treu bis zum Tod. Haben wir auch eine schöne Parallele. Also Josef geht nach Ägypten, Josef als Knecht. Und dann kommt eben diese traurige Zwischengeschichte mit Juda. Und wenn man das dann für sich einmal liest, ich komme vielleicht später nochmals auf dieses Kapitel 38, noch zurück, auf gewisse Details, auch zum Beispiel auf die Geburt von Peretz, wie er da auf die Welt kam und die Hand aus dem Mutterleib streckte, aber später einmal. Aber was jetzt wichtig ist, warum ist dieses Kapitel 38 eingeschoben? Juda heiratet eine Kanaaniterin, eine Götzendienerin. Also er handelt völlig gegen Gottes Willen. Weil heiraten war für ihn wichtiger als der Weg mit Gott. Und Josef war bereit, als junger Mann den Weg der Ehelosigkeit zu gehen. Und kam eben als Sklave nach Ägypten und kam ins Gefängnis. Und wie alt war er, als er dann schließlich aus dem Gefängnis herauskommt? 30. Wie? 30. Also die sagen können jetzt, also diese 13 Jahre von 17 bis 30, die sind eigentlich verlorene Jahre. Und später hat er dann aber geheiratet in Ägypten. Aber das war nicht das erste Ziel in seinem Leben. Und der Herr hat dann schon gesorgt. Aber das hätte sich alles nicht vorstellen können, in diesen Krisen. Er musste es einfach dem Herrn überlassen. Aber er sah nicht weiter, als wie man in der Nacht sieht. Vielleicht so die nächsten Schritte, aber nicht in die Weite. Und dann muss man aber noch Folgendes sehen. Eben Juda ganz anders. Heiratet eine Kanaaniterin und dann wird gesprochen über seine beiden Söhne, Geher und Onan. Und dann auch über Schela. Zwei der Söhne müssen frühzeitig sterben, weil sie so böse waren. Und Gott hat eingegriffen. Also dieses Leben von Juda ist gekennzeichnet vom Götzendienst, Heirat einer Götzendienerin, und dann zwei böse Söhne. Da kommt der Tod über seine Familie. Und schließlich auch diese Götzendienerin verliert er und er wird Witwer, ehelos. Und ihm war das Thema so wichtig, dass er bereit war, Unzucht zu begehen, Hurerei. Und später stellt sich heraus, dass er sich da nicht so im Klaren war, wer die Hure war. Das war seine Schwiegertochter. der ein Versprechen gemacht hat, das er einfach brutal gebrochen hat. Und dann sehen wir die Doppelmoral, wie er die Schwiegertochter verurteilt, aber selber hat er sich ja genauso schuldig gemacht. Also wirklich üble Doppelmoral. Und wovon spricht das? Nun, nach der Verwerfung des Messias, was ist mit Juda, dem jüdischen Volk geschehen? Ist ein Weg gegangen ohne den Messias. 2000 Jahre, die von Tod und eben vom Verlust der Gemeinschaft mit dem Herrn geprägt waren. Also es geht ganz parallel. Und nun sehen wir aber auf diesem Kontrast, wie Josef geführt wird. Und es ging ihm nicht einfach darum, um jeden Preis muss ich heiraten, soll ich dem Herrn treu sein. Aber das ging so. Und schließlich, der Herr stand zu ihm und hat sein Leben wunderbar geführt, bis zum Schluss. Ja, aber was ich noch betonen möchte, ist Folgendes. Wenn man die Josefs Geschichte liest, nicht nur aus der Sicht des 17-Jährigen, und dann 18, 19, 20 und so weiter bis 30-Jährigen, als er dann aus dem Gefängnis kam, sondern mit dem Blick auf Gott, der alles in der Hand hat. Wir haben doch am Anfang dieses schöne Lied, meine Zeit sind in deiner Hand, nach Psalm 31, wo David sagt, meine Zeiten, oder im Hebräischen auch meine Zeiten oder meine Geschicke sind in deiner Hand. Der Herr hat alles, alle Fäden in seiner Hand. Und wir sehen oft eben nur den Teppich von unten mit all den Fäden und Verknotungen, die von unten her keinen Sinn machen, und sehen das Muster oben nicht. Das werden wir erst später sehen. Wir brauchen Geduld, bis wir das Muster sehen im ganzen Leben. Aber da, Josef hat den Auftrag, er muss nach Sichem gehen, um nach seinen Brüdern zu sehen. Und er findet sie dort nicht. Sie sind nach Dothan gegangen. Das hat der Herr so geführt. In Sichem hätte es auch einen Brunnen gegeben. Welchen? Nein, nicht. Der Jakobsbrunnen. Johannes 4. Am Fuß des Berges des Segens, des Garizim. Ja? Und der ist ziemlich tief. Ja? Also wenn man dort einen Stein nimmt, nein, Stein ist nicht gut. Ein Becher mit Wasser. Wow, der ist echt tief. Und das, was jetzt ist, ist nicht das Original. Der ist nämlich in den vergangenen 2000 Jahren ziemlich mit Schutt gefüllt worden. Darum habe ich gesagt, keinen Stein reinwerfen. Aber der war noch tiefer. Aber wäre das eben in Sichem geschehen, dann wäre er dort reingekommen und wäre gestorben. Aber der Herr hat das so geführt, die Brüder mussten weitergehen nach Dothan, wo es zwei Wasserbrunnen beieinander gab. Und einer war trocken. Und so hat er überlebt. Und dann, warum wurde er überhaupt herausgeholt? Ja, das war nicht, weil Ruben es schaffte, ihn zu retten. Da hätten die anderen Brüder schon widerstanden. Ruben hat ja nicht gut aufgepasst. Darum war er dann schließlich ganz entsetzt, als die Grube leer war. Der hat nicht genügend aufgepasst. Aber dann kommt da diese Karawane. Ja, die kommen nicht jeden Tag vorbei. Die waren gerade aus Gilead, also auf der jordanischen Seite, da nähe vom See Genezareth, sind die da runtergekommen. Und dann eben da in Dothan vorbei. Und da kommt Juda die Idee, ah, wir könnten Geld machen. Es geht uns nur darum, dass Josef weg ist. Der kleine Junge, der muss weg. Der stört uns. Ob er stirbt oder ob er Sklave wird, das ist uns egal. Aber wenigstens weit weg. Und das hat ihm das Leben gerettet. Dass er verkauft werden konnte. Also der Herr hat das geführt, dass die Karawane genau zu dem Zeitpunkt vorbeikam. Und aus dieser Perspektive sehen. Und dann hätte er ja irgendeinem üblen Kerl in Ägypten verkauft werden können. Aber er wurde Potiphar verkauft. Und der Mann hatte schon, obwohl ein Götzendiener, aber der hatte moralische Werte. Und das habe ich auch so eindrücklich erlebt in Indien. Menschen, die ganz viele Götter verehren, wirklich in der Dunkelheit sind, aber in ganz vielen Dingen haben die klare moralische Vorstellungen. Ich habe in Indien gelernt, dass die Leute, so die allgemeinen Inder, die sind total geschockt. In Europa leben Mann und Frau zusammen, ohne verheiratet zu sein. Sie haben keine Bibel. Aber die wissen, man muss doch verheiratet sein. Das wissen sie. Im Heidentum drin. Und noch viele andere Dinge sind sie so schockiert. Die Europäer haben ja keine Werte und keine Überzeugungen für Ethik und für Moral. In Indien ist das ganz, ganz anders. Und so, Potiphar, der hatte wirklich Werte. Und da konnte Josef so schön aufsteigen. Und der sah, der Herr, also der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, war mit diesem jungen Mann. Und darum hat er ihm so Gelingen gegeben. Also auch, wie der Herr das geführt hat, genau Potiphar. Aber dann kam diese üble Frau. Aber das hat gezeigt, wie Josef bereit war auf diese Versuchung. Jetzt ist die Chance, ich konnte nie heiraten. Aber jetzt habe ich wenigstens eine Frau. Und zwar eben die Frau von diesem hohen Beamten von Ägypten. Er hat ganz klar sich entschieden, das geht nicht. Und das hat ihn wieder runtergebracht ins Gefängnis. Aber auch, dass dort der Oberste des Gefängnisses genau so einer war, der sah, wie Josef von seinem Gott gesegnet war. Und ließ ihn aufsteigen. Und dass dann eben genau diese zwei, der Bäcker und der Mundschenk, auch ins Gefängnis kamen. Und dass dadurch der eine frei wurde und sich später, aber viel später erinnerte und da kam er raus. Das sehen wir, überall hat der Herr geführt und die Fäden in der Hand gehabt. Aber im Moment, stellen wir vor, wenn ich Josef hätte beraten müssen. Alle meine Träume sind am Boden. Was soll ich machen? Und warum hat der Herr mir da jetzt nicht geholfen? Du, ich weiß es auch nicht. Aber weißt du, der Herr wird dir da raushelfen. Aber da in der Grube. Ja, der Herr wird dir raushelfen. Und dann später, aber jetzt im Gefängnis. Der Herr hat einen Plan mit dir. Er wird dich rausholen. Aber wie? Und dann die große Chance, der Mundschenk, der vergisst ihn. So eine Frustration. Ja, aber eben, diese Geschichte ist uns gegeben, um zu zeigen, wie Gott führt und wie man im Moment das Ziel nicht sieht, aber dass man trotzdem sich dem Herrn ganz zur Verfügung stellt und weiß, er hat alle Fäden in der Hand. Und später werde ich einmal den Teppich von oben sehen und dann nur noch anbeten für die Treue des Herrn. Und so ist das in der Josefsgeschichte. Jetzt habe ich ein bisschen vorausgegriffen, aber wir werden viele Perlen noch sammeln in den kommenden Kapiteln. Jetzt haben wir aber noch ein bisschen Zeit. Lies du weiter, Jerry. 39, 1 und 2 haben wir gelesen, aber lies doch nochmals ab Vers 1 bis 6.
Und Josef wurde nach Ägypten hinabgeführt. Und Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Oberste der Leibwache, ein ägyptischer Mann, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Und der Herr war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er war im Haus seines Herrn des Ägypters. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seine Hand gelingen ließ. Und Josef fand Gnade in seinen Augen und diente ihm. Und er bestellte ihn über sein Haus, und alles, was er hatte, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er hatte, da segnete der Herr das Haus des Ägypters und Josefs willen. Und der Segen des Herrn war auf allen, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts bei ihm, außer um das Brot, das er aß. Und Josef war schön von Gestalt und auch schön von Aussehen.
Ja, danke. Aus der Hand von wem hat Potiphar Josef gekauft?
Der Ismailiter.
Ja, also Nachkommen von Ismail. Aber Leute, die alles in Frage stellen, außer ihrem eigenen Wissen, die haben gesagt, das ist doch ein Bibeltext voller Fehler. Wieso die ganze Bibel? Ja, warum? Ja, schlagen wir doch mal nochmals Kapitel 37 auf. Da heißt es doch in Vers 28, liest du?
Als nun die midianitischen Männer, die Kaufleute, vorüberkamen, da zogen und holten sie Josef aus der Grube herauf und verkauften Josef an die Ismailiter für 20 Silberstücke und sie brachten Josef nach Ägypten.
Ja, also jetzt heißt es da in Vers 28, die midianitischen Männer. Und dann heißt es Ismailiter. Und jetzt in Kapitel 39 wieder Ismailiter. Ja, was gilt jetzt? Midianiter, das sind ja im Prinzip die Nachkommen von? Von? Nein, von Lot, das waren die Moabiter und Ammoniter. Ja, aber und die Ismailiter, die stammen eben von Abraham ab, ja, über Hagar. Und die Midianiter, das sind Nachkommen von Ketura. Es war so, Abraham wurde Witwer und dann hat er wieder geheiratet, Ketura. Und die war viel jünger und zwar bekam er dann ganz viele Kinder. Und das haben wir in 1. Mose 25. Und einer war eben Midian. Und von ihm stammen die Midianiter ab. Ja, also der Ausdruck ist aber hier ein Problem. Midianitische Männer, waren es nun midianitische Männer oder waren es Ismailiter? Und jetzt, Klärung? Vielleicht können wir das zusammen angehen. Wo liegt Midian? Wo ist das Land Midian? Ja, es wird genannt in 2. Mose 2, Vers 15, können wir kurz mal aufschlagen, das Land Midian. Liest du?
Und Mose floh vor dem Pharao und weilte im Land Midian.
Danke. Also, das Land Midian. Dort ging Mose hin, von Ägypten weg. Und das, dort hat er eben Jethro, Reguel, angetroffen und hat ihr dann eine Tochter geheiratet. Die Zippora. Und wo war das Land Midian? Ja, es ist so. Also das Kernland von Midian. Länder, die können in der Geschichte sich ausdehnen, wieder zurück, aber das Kernland ist auf der Ostseite des Roten Meeres, in dem Golf von Akaba, ja? Und ganz oben da im Golf ist die Ortschaft Eilat. Ja, und auf der anderen Seite, also auf der saudischen Seite, dort ist typischerweise das Land Midian. Aber weil das eben ein Wüstenvolk war, konnte das eben auch weitergehen bis in die Sinai-Wüste rein, dass man auch dort dann von Land Midian sprechen kann. Aber das Kernland von Midian, das ist wirklich auf der saudischen Seite. Ein paar Brüder möchten, dass ich unbedingt dorthin gehe nächstes Jahr. Aber ich weiß nicht, noch nicht ganz. Ja, da wurde ich schon überredet, auf den Ararat zu gehen und jetzt soll ich nach Saudi-Arabien. Aber eben ins Land Midian. Und Das ist unwichtig. Nirgends heißt es das Land Ismael. Aber die Ismaeliter, wo haben die gesiedelt in der Geschichte? Haben wir heute schon gehabt?
Ja, in Arabien.
Ja, also im nördlichen Saudi-Arabien. Ja, gerade gegen die Südgrenze von Jordanien hin. Das ist das typische Gebiet von Ismael. Und damit überschneidet sich das, weil das eben Beduinen waren, mit Midian. Also waren es Ismaeliter aus dem Land Midian. Und weil die eben aus dem Land Midian waren, dann waren das eben auch Midianiter. Aber nicht als abstammend von Midian, sondern Ismaeliter aus Midian sind Midianiter. Ja? Ist genauso wie Leute aus dem Balkan, die nach einiger Zeit einen Schweizer Pass bekommen, das sind Schweizer. Aber nicht abstammungsmäßig Helvetier. Ja, so kann man eben Midianiter sein und ist eben ein Ismaeliter. Überhaupt kein Problem. Also, gehen wir zurück zu 1. Mose 39. Es war nur so ein Streiflicht dazwischen. Zur Glaubwürdigkeit der Bibel. Und so geht es eben dauernd mit den angeblichen Widersprüchen. Und typisch ist, die gottlos an die Bibel herangehen und überall Fehler suchen, die werden bald erkennen, dass sie keine wirklichen Fehler finden, wenn man ihnen das dann aufdeckt, wie die Lösung ist. Aber Gott findet Fehler bei ihnen, durch sein Wort. Aber es ist so, dass eben ein solcher scheinbarer Widerspruch nach dem anderen wird aufgelöst. Und das ist für mich so schön, wenn ich so zurückschaue auf 50 Jahre, die ich mit diesem Thema mich beschäftigt habe, zu sehen, wie durch all die Jahre, wie schwierige Punkte eins nach dem anderen aufgelöst wurde. Manchmal sehr schnell, manchmal so mittelschnell, manchmal wirklich lange. Aber es ist so wunderbar, diese Erfahrung. Es geht auf. Und der Unterschied ist der, jemand, der gottlos an die Bibel herangeht und der sieht, es passt nicht, das gibt ein gewisses Glücksgefühl. Es gibt Glücksgefühle von Gottlosen. Wow! Wieder ein Beweis, dass die Bibel falsch ist. Und vielleicht ganz tief im Herzen kann das sein, bin ich froh, ist die Bibel falsch, sonst wäre mein Leben wirklich vor Gott eine Katastrophe. Weil er so viele Fehler bei mir findet. Moralische Fehler. Und darum manchmal dieses Triumphieren. Ah, die Bibel ist falsch. Und solche Leute, die würden nicht ein Jahr hergeben oder zwei oder 10 Jahre, um schließlich herauszufinden, wie muss man den scheinbaren Widerspruch lösen. Und darum gehen die gar nicht weiter. Die studieren die Bibel nicht in die Tiefe, um schließlich die Antwort zu finden. Das ist der Punkt. Und das ist so wichtig bei all diesen scheinbaren Widersprüchen. Aber gehen wir zurück zu Kapitel 39. Wir haben gesehen, Vers 2, nochmals, Jerry.
Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er war im Haus seines Herrn des Ägypters.
Ja. Welcher Psalm kommt in deinen Sinn? Psalm 1. Schlagen wir doch auf. Psalm 1. Psalm 1, liest du, Jerry, Verse 1 bis 3.
Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt.
Ja, ist das nicht eine schöne Beschreibung von Josef? Der sich ganz klar gegen das Gottlose, gegen die Sünde, gegen Spott entschieden hat in seinem Leben. Und natürlich, damals hatte er noch nicht die Bibel. die ersten Bibelbücher hat Mose erst nach Josef dem Volk Israel gegeben, ab dem Auszug aus Ägypten. Die fünf Bücher Mose und auch das Buch Hiob und schließlich am Ende der Wüstenwanderung auch Psalm 90. Ja, das war die Bibel ab dem Auszug aus Ägypten. Aber die Gläubigen vorher hatten eben all die Offenbarungen Gottes, die Gott schon an Adam gegeben hat. Und was weitergegeben wurde an die Patriarchen nach Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, bis auf Noah. Und was Gott eben all denen geoffenbart hat, auch einem Henoch, dem siebten von Adam, der hatte schon von dem zweiten Kommen des Messias geweissagt, wie wir aus dem Judasbrief dann später erfahren. Ja, und er hatte auch all das, was Gott seinem eben Vorfahren, seinem Urgroßvater Abraham geoffenbart hatte. Und dann Isaac und sein Vater Jakob. Und er selber war ein Prophet. Und an dem hat er festgehalten. Auch eben in all diesen Nöten, wo man hätte sagen müssen, was taugt ein Glaube an Gottes Aussprüche und dabei, er kommt in die Grube und jetzt ist fertig. Nein, doch nicht. Doch, er geht nach Ägypten. Und jetzt? Nein, es war eben noch nicht fertig. Und so hat er festgehalten, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und dann wird ihm gesagt in Vers 3, und er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt. Alles, was er tut, gelingt. Also der Herr hat ihn immer wieder bestätigt und ihm Gelingen gegeben, aber da hätten Feinde sagen können, und jetzt, was sagst du, jetzt bist du in der Grube. Was gelingt dir da? Oder eben, schließlich war er im Haus von Potiphar. Ja, und jetzt bist du im Knast. Also es hätte immer wieder Punkte gegeben in seinem Leben. Punkte. Immer wieder ganz schwerwiegende Dinge. Man hätte sagen müssen, der Herr hat dich verlassen. Er ist gar nicht mit dir. Aber es war so, sein Blatt verwelkte nicht. Auch in der Wüste, weil er Wurzeln hatte, tiefe Wurzeln. Was typisch ist für die Wüstenbäume. Wurzeln gehen so weit runter bis zum Grundwasser. Am Bach. Hier. Und das sehen wir also als ein Motto durch die ganze Josefsgeschichte. Sein Blatt verwelkt nicht. Auch wenn es durch ganz dürre Zeiten hindurch ging. Ja, und so erlebte er da, wie der Herr mit ihm war. Vers 2, 39, Vers 2. Der Herr war mit Josef. Er war ein Mann, dem alles gelang. Und dann Vers 3. Und sein Herr sah, dass der Herr, also Herr mit Großbuchstaben, Jahwe, mit ihm war. Und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Also der Herr war mit Josef, es gelingt ihm. Der Herr war mit Josef, es gelingt ihm. Und dann bewirkt Gott, dass er Gnade findet in seinen Augen. Dieser Ausdruck, das ist nicht deutsch. Wir sagen das nie. Jemand findet Gnade in seinen Augen. Auf Hebräisch ist das ein ganz normaler Ausdruck. Also auch auf modern Hebräisch muss man lernen. Matzachen be'enav. Das heißt, Gnade finden in seinen Augen. Das heißt, jemandem gefallen. Jemand, der eine günstige Einstellung hat zu uns. In dessen Augen haben wir Gnade gefunden. Und Gott hat gewirkt, dass dieser Heide, dieser Potiphar, dem Sonnengott gewidmet, dass er fand, dieser Josef ist eigentlich ein ganz wunderbarer junger Mann und lässt ihn aufsteigen. Und dann erkennt er, das war wegen Josef, der Herr segnete, Vers 5, das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Er hat gemerkt, es wird einfach... Einfach wird alles gesegnet. Und das hängt mit diesem Josef zusammen. Und hat ein unglaubliches Vertrauen bekommen zu Josef. Und dann war Josef noch überaus schön. Und das war einfach ein Geschenk des Herrn an ihn. Aber er hätte natürlich denken können, ich bin so schön, aber ich bin immer noch nicht verheiratet. Nicht wahr? Aber wir sehen, er hat einfach gewartet, bis der Herr ihn so führt. Aber er hat sehen dürfen, der Herr steht zu ihm, hat ihn in so vielen Dingen auf besondere Weise gesegnet. Und das war eigentlich die Ermutigung des Herrn, dass sein Rückgrat nicht brach in all diesen schweren Prüfungen. Er sagt, nein, der Herr steht zu mir, der hat mir das und das und das und das und das und das geschenkt. Und diese Dankbarkeit, die war dann eben ein Schutz für Josef, um hindurchzukommen. Jetzt werden wir nächstes Mal einfach nochmals lesen ab Vers 1. Und dann werde ich auch wieder ein Blatt bringen und die Parallelen auf den Messias da zusammenfassen. Und da werden wir also wieder noch weitere sehr praktische Belehrungen für unsere Nachfolge finden und wunderbare Hinweise auf den Herrn Jesus finden.